bevor ich mit der Verkündigung starte, wir haben uns gestern als Jugend mal wieder getroffen. Ich habe ja schon seit einer Zeit hier die Jugendgruppe. Und wir haben jetzt einen Namen für unsere Jugendgruppe, den möchte ich schon mal bekannt geben. Wir werden demnächst auch noch weitere Sachen präsentieren. Wir sind jetzt gerade dran, unsere Jugendgruppe so ein bisschen zu gestalten. Die Jugendlichen sind da sehr kreativ dabei. Unsere Jugendgruppe heißt Rooted. Das ist Englisch und heißt verwurzelt. Genau. Also das ist der Name unserer Jugendgruppe, auf den haben wir uns geeinigt. Also unsere Jugendgruppe hier in Babenhausen heißt jetzt Rooted. Verwurzelt, genau. Aus Psalm 1 haben wir das genommen. Aus dem Bild der Baum, der an einem Fluss, einem Bach gepflanzt ist, der am Wasser gepflanzt ist, der bringt gute Frucht. Genau, das ist so mal so ein kleines Statement, so als kleinen Teaser. Und vielleicht kriegt ihr demnächst noch so ein paar Sachen zu sehen. Wir sind gerade dran so mit Logo und T-Shirt und so, ne? Und solche Geschichten, vielleicht kommt da demnächst mehr. Ihr dürft natürlich auch, wenn ihr Jugendliche kennt, sie herzlich einladen. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Genau, ich mache die Jugendgruppe für Jugendliche so ab 13 Jahre. Und wir treffen uns alle zwei Wochen Samstagabend um 19 Uhr. Und wenn ihr jemanden kennt, der in diesem Alter ist, dann dürft ihr natürlich gerne darauf aufmerksam machen, dürft auch gerne meine Nummer weitergeben, wenn ihr sie habt. Und dann können die Leute mit mir in Kontakt treten. Genau, das so als kleine Ankündigung vor der Predigt. Ich versuche auch immer dahinter zu spüren bei Predigten. Einerseits, was der Herr mir aufs Herz legt. Das ist für mich eine ganz wichtige Komponente, weil ich will nichts predigen, was ich von außen aufgestülpt bekomme, wo ich sage, Gott, damit kann ich nichts anfangen. Für mich muss Verkündigung lebendig sein und authentisch. Das ist ganz wichtig. Aber ich predige natürlich nicht das, was mir auf dem Herzen liegt, weil es gerade für mich aktuell ist, sondern es soll auch etwas sein, was für die Gemeinde aktuell ist. Und deswegen frage ich auch Gott natürlich, ja, was ist für die Gemeinde dran? Ich versuche dahinter zu spüren, was sagt der Geist Gottes? Was spricht er auch in diese Gemeinde hinein? Und ich habe so den Eindruck bekommen, dass einige hier sind, die gläubig sind, die das Evangelium annehmen, ganz klar, ja, und fest verwurzelt sind im Glauben, aber dass dieser Glaube an Gott noch wachsen sollte, und zwar im Hinblick auf ein Siegesleben. Dass wir nicht nur sagen, ich bin dieser arme Mensch, der gerade so gerettet ist, sondern dass wir in einem Sieg Gottes leben. Das ist mein Wunsch und ich glaube, dass das der Geist Gottes auch heute sprechen möchte. Dass einige hier sind, die eigentlich viel mehr erleben könnten mit Gott, wenn sie glauben würden, ja, dass Gott mehr machen kann. Wenn sie glauben würden, dass Gott nicht nur den Sieg am Kreuz bewirkt hat, damit du gerettet bist, das ist der absolute Hauptpunkt, aber Jesus ist der Sieger über alles. Ja? Jesus ist der Sieger über Krankheit. Jesus ist der Sieger über Verzweiflung. Jesus ist der Sieger über alle Umstände. Und diesen Sieger vergessen wir oft. Ja, das geht mir selber auch so. Oft nur noch es zu minimieren auf das, ja, okay, ich komme in den Himmel, aber mit meinem jetzigen Leben hat es nichts zu tun. Ich komme hier irgendwie durch und dann bin ich gerettet. Aber ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist. Ich glaube, dass Gott viel, viel mehr hat. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott mehr hat, aber wir lesen auch, wie wir einen Zugang zu diesen Dingen haben. Ich habe in den letzten Wochen ja auch schon öfter über so ein Thema gesprochen und ich merke, dass der Geist Gottes das immer wieder antreibt, auch hier. Wir haben über Segen gesprochen, ja, Zugang zu Segen und so weiter. Ja, und ich glaube, dass Gott da noch mehr tun möchte. Dass wir ein neues Denken bekommen, besonders auf diesen Punkt. Dass wir an einen Gott glauben, der gerne schenkt. Und der gerne gibt. Der Hebräerbrief sagt, wenn wir Gott gefallen wollen, müssen wir zwei Dinge tun. Das ist ganz wenig. Das erste ist, wir müssen glauben, dass er existiert. Das ist so ein bisschen niedrig angesetzt. Und das zweite ist, dass wir glauben müssen, dass er für die, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das finde ich eine sehr tolle Stelle. Das ist eine meiner Lieblingsstellen im Hebräerbrief. Wir müssen glauben, dass er existiert und wir müssen glauben, dass er für die, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und das ist der Gott, an den wir glauben. Versteht ihr? Fast alle Aspekte von Gott finden wir in anderen Religionen, tatsächlich. Wir glauben an einen gerechten Gott, absolut. Hans-Peter hat es in der Einleitung gesagt, Gott ist gerecht, ja? Er ist ein Richter, das glaube ich 100%. ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft Gottes. Aber der Gott des Islam ist auch ein Richter. Der Gott, an den ich glaube, der ist barmherzig. Das ist der Gott des Islam sogar auch. Auch Allah beschreibt sich als barmherzig. Aber dieser einzigartige Gott, der sich selbst gibt für die Menschen, dass beschrieben wird, dass Jesus alles, was er hatte, hinter sich ließ, um zu uns zu kommen, so einen Gott gibt es in einer Religion nicht. Das ist nämlich der Gott der Liebe. Das ist der Gott der Wahrheit. Das ist der Gott, der einen Weg geschaffen hat für uns. Nicht der irgendwo ist, nicht der weit weg ist, sondern der Gott, der sagt, ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Religion bedeutet, wie komme ich zu Gott? Jesus bedeutet, wie kommt Gott zu uns? Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Die Bibel beschreibt nicht, wie komme ich zu Gott. Das ist relativ schnell abgehandelt in den ersten Kapiteln. Ich komme nicht zu Gott. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Die Bibel beschreibt, wie kam Gott zu uns? Was für einen Weg hat Gott gepflastert, damit wir verstehen, wer er ist? Er ist der Lehrer, er ist der Meister, er ist derjenige, der immer wieder auf das Volk zukam, immer wieder auf die Menschen zukam und sagte, versteht ihr denn nicht? Versteht ihr denn nicht? Wenn ihr mich nur suchen würdet, lasse ich mich finden. Ich lasse mich finden. Er müsste sich nicht finden lassen, aber er lässt sich finden. Er offenbart sich bis am Kreuzestod, wo er sagt, es ist vollbracht. Da hat er sich offenbart als der, der er ist. An diesen Gott glaube ich. Und ich wünsche mir, dass wir mehr in ein Leben hineinkommen, das ein Sieg ist. Mein Leben ist nicht immer ein Sieg. Auch ich habe schwierige Zeiten. Ja? Auch ich habe zu kämpfen mit Vergangenheit, mit Gedanken, mit Umständen. Aber ich habe eine Hoffnung, ich habe einen Glauben, dass da ein Gott ist, der mir hilft. Dass da ein Gott ist, der mehr tun kann, als mich hier sterben zu lassen und dort leben zu lassen. Ich glaube an einen Gott, der aus mir ein Zeugnis machen kann. Ich glaube an einen Gott, der einen Sieg in meinem Leben erringen kann, damit der Sieg Christi offenbart wird. Das glaube ich. Und den Zugang zu diesem Sieg finden wir durch Glauben. Das habe ich hier schon öfter behandelt. Ja? Den Zugang zu Segen, den Zugang zum Sieg, den finden wir durch den Glauben. Und ich möchte heute mit euch eine Stelle behandeln, wo es um Glauben geht. Um eine ganz einfache Frage oder eine ganz einfache Aufforderung, die die Jünger stellen. Und diese Aufforderung steht in Lukas Kapitel 17. Lukas 17 ab Vers 5 und 6. Und die Aufforderung ist relativ simpel. Lukas 17, Vers 5, die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Das ist kein sehr hochtrabender Vers, ne? Die Apostel kamen zu Jesus, sagten, stärke uns den Glauben. Wie, neudeutsch ausgedrückt, wie wird mein Glaube stärker? Kannst du das irgendwie machen, Jesus? Dass mein Glaube stärker wird. Jesus hat davor über Sünde geredet und über Vergebung, über Verführung. Und irgendwas scheint das bei den Jüngern ausgelöst zu haben. Ja, dass sie gemerkt haben, irgendwie sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten. Irgendwie merken wir, dass da noch Blockaden sind in mir. Irgendwie haben sie gemerkt, unser Glaube ist noch nicht so groß, aber sie haben sich mehr gewünscht. Sie haben sich gewünscht, mehr Vertrauen zu haben auf Jesus, mehr annehmen zu können von dem, was er sagt. Und sie sagten zu Jesus, stärke uns den Glauben. Und die Antwort von Jesus ist sehr interessant. Denn er sagt, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Und diese Antwort hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang. Ich meine, Jesus könnte sagen, okay, macht Folgendes. Mehr beten, mehr im Wort Gottes lesen, mehr Gemeinschaft mit Christen. Ne? So das Typische, was ihr in allen Literaturen findet. Ja? Wie kann mein Glauben stärker werden? Mehr Gemeinschaft mit Gott. Mehr Gemeinschaft oder mehr Zeit im Wort, mehr Gemeinschaft mit Christen und auch mehr wagen mit Gott. Dann wächst der Glaube. Das sind so praktische Tipps, könnt ihr auch gleich mitnehmen. Wenn du praktische Tipps möchtest, kann jetzt abschalten. Weil das waren die praktischen Tipps. Ja? Mehr Zeit mit Gott, mehr Zeit im Wort, mehr Gemeinschaft mit Gläubigen, mehr im Glauben wagen. Dann wächst dein Glaube, definitiv. Aber das antwortet Jesus gar nicht. Er sagt ihnen keinen 0815-Plan, wie der Glaube wächst. Und ich habe mir Gedanken gemacht und habe Gott gefragt, warum, Jesus, antwortest du hier so komisch? Warum gibst du ihnen keinen Rat? Bis ich erkannt habe, das ist ein Ratschlag. Und den werden wir heute anschauen, diesen Ratschlag. Was ist Glaube? Vielleicht müssen wir erstmal über Glaube reden, weil wir haben eine unterschiedliche Sicht auf Glaube. Glaube ist ja ein Begriff, den jeder benutzt, ne? Wenn jemand sagt, hey, hast du morgen Abend Zeit? Dann sage ich, ja, ich glaube schon. Was heißt, ich glaube schon? Bin ich mir sicher? Ja, ich bin mir relativ sicher, heißt das, ne? Ich glaube schon, ich gehe davon aus. Ich muss es noch überprüfen, ich muss noch in meinen Kalender reingucken, aber ich gehe mal ohne Überprüfung davon aus, ich kann morgen, ja? Manche sagen, ja, die Prüfung morgen, ne? Was denkst du, wie wird die laufen? Boah, ich glaube, ich werde richtig versagen. Ne? Ich glaube, ich werde versagen. Da ist auch Glaube drin. Ich gehe davon aus, ich werde versagen. Ne? Es muss dann noch so kommen und die Prüfung ist noch nicht da, aber ich gehe mal davon aus, ich werde versagen. Ja, das habe ich in meinem Studium sehr oft gehört, besonders in Mathematik. Da war das so ein Standardspruch. 80% sind jede Prüfung durchgefallen. Tolles Studium. Andere Sachen wie ich glaube an Gott, da wird es dann schon schwieriger. Was heißt denn das jetzt? Ich glaube an Gott. Heißt das jetzt, ich glaube, dass er existiert? Heißt das jetzt, ich kenne ihn? Heißt das jetzt, ich habe eine Beziehung zu ihm? Was heißt, ich glaube an Gott? Das ist auch so eine Phrase, die wir ständig benutzen, oder? Ja, ich glaube doch an Gott. Es gibt was ganz Interessantes im Jakobusbrief. Wird beschrieben, ja, du glaubst an Gott. Ja, du tust gut daran, weil die Dämonen glauben auch an Gott. So wie du das meinst. Das heißt, er sagt die Begründung, ich glaube an Gott, im Sinne von, ja, er existiert. Vielleicht sogar, ich weiß, wer er ist. Und Jakobus sagt, ich weiß nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, weil die Dämonen haben denselben Glauben wie du. Erstens, sie glauben, dass er existiert. Zweitens, sie wissen ganz genau, wer er ist. Sie wissen ganz genau, wer er ist. Also kann es nicht irgendwie dieser Glaube sein, den die Bibel hier meint. Richtig? Einfach nur zu wissen, da ist ein Gott und der ist halt so und so. Und der ist gerecht, heilig, liebevoll und so weiter. Ja, irgendwelche Eigenschaften aufzählen. Okay, jetzt glaube ich an Gott. Ist das der Glaube, den wir haben sollten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht der Glaube, den wir haben sollten. Hebräer 11, Vers 1. Wir haben zum Glück eine Definition in der Bibel von Glaube. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn man es auf Neudeutsch übersetzen würde, könnte man sagen, der Glaube ist also mehr als Hoffnung. Er ist eine Zuversicht in der Hoffnung. Es ist nicht nur, ich hoffe irgendwie, sondern ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, die Prüfung morgen wird gut. Nicht nur, ich hoffe, sie wird gut. Das ist ein Unterschied, oder? Also wenn euch jemand sagt, hey, morgen der Film, wie wird der? Und du sagst, oh, ich hoffe, der Film wird gut. Naja, dann würde ich nicht mit dir ins Kino gehen. Also wenn du sagst, ich hoffe, der Film wird gut, das ist mir zu unsicher. Aber wenn du sagst, ich glaube, der Film wird gut, ich gehe davon aus, der Film wird gut, dann gehe ich gerne mit dir ins Kino. Ja? Dann bin ich überzeugter. Das ist eine festere Überzeugung als Hoffen. Hoffen ist, okay, ich wünsche es mir. Hoffen ist ein Wunsch. Ich wünsche mir, dass es kommt, aber ich habe keine Basis. Zuversicht ist die Basis in der Hoffnung. Ich habe einen Grund zu hoffen. Ich habe einen Grund zu hoffen. Das ist Zuversicht. Okay? Das ist der erste Aspekt. Ich habe Grund zu Hoffnung. Und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Glaube ist nicht Wissen. So ein ganz bekannter Satz, ne? Dem würde ich mal als Mathematiker zustimmen. Weil es gibt Sachen, die kann ich empirisch zeigen. In der Mathematik gibt es bestimmte Sätze, die sind so gegeben. Ja, und aufgrund von diesen Sätzen, zum Beispiel, dass 1 plus 1 2 ist, kann ich dann mit Sicherheit sagen, dann ist auch 2 plus 1 3. Das ist für uns trivial, aber das musste ich im Studium beweisen, dass das gilt, dass ich einfach Zahlen aufeinander rechnen kann. Warum darf man das? Ja? Und das habe ich dann bewiesen. Und das weiß ich dann, weil ich das bewiesen habe. Das ist empirisch, nennt sich das. Aber Glaube ist nicht empirisch. Glaube heißt, ich sehe etwas nicht. Glaube bedeutet immer, da ist etwas, was ich nicht sehe. Wenn ich alles sehen würde, müsste ich nicht glauben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Sehen oder im Schauen. Genau. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Das sind unterschiedliche Dinge, tatsächlich. Glaube bedeutet, ich habe einen festen Grund, was zu hoffen, aber ich sehe das nicht. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass es da ist und dass es wahr ist. Das ist im Prinzip die Definition von Glaube. Ich habe einen festen Grund, etwas zu hoffen. Und obwohl ich es nicht sehe, vielleicht nicht mal im Ansatz, gehe ich davon aus, das wird geschehen. Und ich möchte heute zwei Aspekte über diesen Glauben mit euch behandeln, wo ich denke, nicht glaube, wo ich denke, dass wir oft ein falsches Denken haben. Wir unterschätzen als Christen oft Gedanken. Die Frage ist, wo findet Glauben statt? Ne? Das ist die nächste Frage. Psychologen könnten das jetzt ein bisschen untersuchen. Ne? Wo findet Glauben eigentlich statt? Ist das mehr so eine Gefühlssache und ich muss mein Denken abschalten? Oder ist es mehr eine Kopfsache und die Gefühle müssen raus? Wie läuft das ab, Glauben? Und ich glaube, Glaube ist ganzheitlich. Glaube beinhaltet das Denken, das Fühlen, das Wollen. Okay? Das Denken, das Fühlen, das Wollen, das muss alles integriert werden in den Glauben. Aber die Kämpfe finden in all diesen Bereichen statt. Die Kämpfe finden beim Glauben nicht nur in Gefühlen statt. Oh, ich habe Angst, gefühlsmäßig. Das ist oft das, was Christen denken, was ich so mitbekomme. Glaube ist was Gefühlsmäßiges, wenn es darum geht, mehr Glauben zu bekommen. Da muss ich einfach alle Gedanken rausschmeißen. Ja, einfach nicht mehr nachdenken und einfach machen. Das ist eine Art von Glaube. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Glaube so groß ist, wenn ich sagen muss, ich denke einfach nicht mehr und ich mache einfach. Habe ich dann eine feste Zuversicht? Wenn ich Angst vor meinen eigenen Gedanken habe? Sollte ich nicht eher auch in meinen Gedanken eine feste Zuversicht haben und sagen, ja, ich gehe auch gedanklich fest davon aus, dass das passiert. Ich lasse mich darauf auch gedanklich ein. Die Bibel beschreibt, dass der Kampf, und ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gepredigt, der Kampf, der geistliche, findet in unseren Gedanken hauptsächlich statt. Das beschreibt die Bibel. Wir haben ein Mindsetting, das heißt ein Gedankenkonstrukt, das uns entweder glauben lässt oder zweifeln lässt. Ich glaube, dass sehr, sehr viel davon abhängt, was für ein Verständnis wir von Dingen haben. Nicht unbedingt intellektuell und ich muss ganz viel nachdenken, sondern wir haben ein Netzwerk von Informationen, wir haben ein Netzwerk von Gedanken, das uns entweder glauben lässt oder uns zweifeln lässt. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit ihr versteht, was ich meine. Manche Menschen machen folgende Erfahrung. Eine Frau kommt mit einem Mann zusammen. Ihr erster Freund, vielleicht schon, als sie noch eine junge Frau war, 15, 16. Der Typ ist ein bisschen älter. Sie kommen zusammen und am Anfang ist alles toll. Und irgendwann fängt der Typ an, sie ganz blöd zu behandeln. Sie zu erniedrigen, sie zu beleidigen und zu schlagen. Und sie verlässt ihn. Und in diesem Moment kommt ein Gedanke in ihren Kopf. Okay? Vielleicht unterbewusst. Aber es passiert etwas mit ihren Gedanken. Und sie sucht sich einen neuen Freund. Und sie kommt mit ihm zusammen und der ist so ganz anders als der letzte. Und Sie ist voller Hoffnung. Oh ja, jetzt habe ich endlich die Beziehung gefunden. Und es stellt sich raus, nach einigen Wochen, er betrügt sie. Und sie verlässt ihn. Und wieder schleicht sich ein Gedanke in ihr Netzwerk. Und sie nimmt den Nächsten. Und die Abstände werden immer kürzer und die Beziehungen werden immer kürzer. Und jedes Mal wird sie enttäuscht und verlassen und sie kommt an Typen, die sie ganz schlecht behandeln. Und irgendwann ist ein Netzwerk von Erlebnissen, Erfahrungen, Informationen und Gedanken da, die ihr Folgendes vermitteln. Männer sind Schweine. Alle Männer sind Schweine. Okay? Es gibt solche Frauen zu Genüge. Ja? Und was ist da passiert? Es hat sich ein Konstrukt aufgebaut in dieser Person. Aus Erfahrungen, Gedanken, Entscheidungen vielleicht auch. Und plötzlich ist etwas Wahrheit geworden für diese Frau, das aber gar keine objektive Wahrheit ist. Ich hoffe, das können die Frauen hier bestätigen, dass Männer nicht alle Schweine sind. Alle Männer gucken ihre Frau an. Schatz. Aber für sie ist es Wahrheit geworden. Und das ist tatsächlich der Punkt, über den wir sprechen müssen. Was ist für mich wirklich Wahrheit? Was für mich Wahrheit ist, in meinem ganzen Fühlen, Denken und Wollen, an das glaube ich. Und ich möchte heute über zwei Punkte sprechen. Imagination und Interpretation. Imagination und Interpretation, zwei Aspekte des Glaubens, die Problemfelder sind oft bei uns. Und ich möchte eine Geschichte mit euch behandeln aus 2. Könige, die das ein bisschen veranschaulicht. 2. Könige, Kapitel 6. 2. Könige findet ihr nach 1. Könige in der Bibel. Ist relativ easy. Und vor 1. Chronik. Es geht um den Propheten Elisa, der war der Nachfolger vom Propheten Elia. Ein sehr gesalbter Mann. Und der war im Volk Israel als Prophet. Und es gab Schwierigkeiten und es gab Krieg. Ja? Die Aramäer, eine große Streitmacht, kam und sie belagerten die Stadt, in der sich Elisa befand. Okay? Das ist so ein bisschen der Kontext. Sie belagern Dothan und ich lese ab Vers 15 in Kapitel 6. Der Diener des Mannes Gottes, also der Diener von Elisa, stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Die Aramäer. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er aber sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist eine sehr interessante Geschichte für mich. Ich empfehle euch sehr stark, das Alte Testament zu studieren. Nicht nur so ein bisschen unwillig drüber zu lesen, bis ich endlich mal wieder das Evangelium lesen darf. Ich sage euch, der Schatz, aus dem die Apostel gezogen haben, war das Alte Testament. Sie hatten nur das Alte Testament. Die gesamte Lehre haben sie aus dem Alten Testament und aus den Worten Jesu. Und das Alte Testament ist ein unglaublicher Schatz, weil Gott sich nicht verändert. Amen. Ich sage immer, das Alte Testament ist das Bild, das ich brauche, um die Lehre im Neuen Testament zu veranschaulichen. Das Alte Testament ist die Geschichte. Im Neuen Testament haben wir nicht so viel Geschichten, da haben wir viel Dogmatik und Lehre und praktische Tipps, aber wir brauchen diese Geschichten, wir brauchen echte Menschen, wo uns erzählt wird, dass die das erlebt haben. Deswegen hilft mir das Alte Testament. Imagination bedeutet Vorstellung oder Vorstellungskraft. Und ich habe es mal betitelt mit Imagination ist das zu sehen, was aus dem Jetzt entstehen kann. Nochmal, Imagination, auf den Glauben bezogen, ist das zu sehen, was aus dem Jetzt entstehen kann. Kennt ihr diese Situation? Ihr seid in einer hoffnungslosen Lage. Hans-Peter hat den Bereich Depression auch angesprochen. Ja? Depressive Gedanken. Vielleicht seid ihr in einer schwierigen finanziellen Situation. Die Arbeitslosigkeit hat zugeschlagen. Krankheit in der Familie, vielleicht auch eigene Krankheit. Und man ist so im Jetzt gefangen. Und ich kenne das sehr gut. Ich bin auch ein Mensch, der in diesen Punkten gefährdet ist. Ich habe von meiner Grundthematik her, das scheint zwar nicht so nach außen manchmal, aber bin ich eher ein melancholischer Typ. Hatte ja auch vor einigen Jahren, vor 6 Jahren mittlerweile, auch sehr starke Selbstmordgedanken, wollte mich auch umbringen, wovor Gott mich gerettet hat, in der Nacht, wo ich mich umbringen wollte. Und ich habe die Gefahr, auch ein depressives Gedankenkonstrukt aufzubauen. Ja, das ist auch in meiner Geschichte und Persönlichkeit verankert. Und es gibt Momente, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Ja? Auch dieses Jahr war für mich sehr schwierig in diesem Punkt, weil ich ja viel Stress hatte auch in verschiedenen Punkten. Ich war erschöpft in vielen Punkten und habe gemerkt, dass ja auch andere Faktoren, Schlaflosigkeit und so weiter, ich leide seit einem Vierteljahr an starker Schlaflosigkeit, dass mir das zu schaffen macht. Ja? Und dass plötzlich starke Gedankenangriffe kommen, wo man sich fragt, Gott, wie soll ich weitermachen? Wenn ich nachts nicht schlafen kann, wie soll ich weitermachen? Wenn ich gerade ein Haus baue und dann kommt die Hausfirma und sagt, ihre Bodenplatte ist schief. Ja? Und ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Und man sich denkt, okay, aber wir haben einen Zeitplan und jetzt kommt der Winter und wir wollen die Hausarbeiten da machen. Und Herr, was sollen wir machen? Ja? Was sollen wir tun? Dann ist die Frage, was glaube ich, kann aus dem Jetzt entstehen? Habe ich ein Bild vor Augen, das aus dem Jetzt entstehen kann? Das ist so, so wichtig, ihr Lieben. Wir müssen lernen, die Bilder Gottes unsere Bilder werden zu lassen. Die Imagination, das ist Gottes Werk. Es ist ein Bild von Gott anzunehmen. Das Wort Imagination kommt ja oder ist verwandt mit dem englischen Wort Image, Bild. Ja, also Imagination heißt eigentlich, ich habe ein Bild vor Augen. Ich habe ein Bild vor Augen. Was für ein Bild hast du über deine Zukunft vor Augen? Das ist ganz entscheidend. Das heißt nämlich, wie viel du glaubst und wie sehr du Gott vertraust. Was für ein Bild über deine Zukunft hast du vor Augen? Glaubst du, dass Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und mancher würde jetzt erwarten, jetzt kommen sowas wie, ihr sagt, ihr seid gut, aber ich finde, ihr seid schlecht. Ja? Das ist so in den religiösen Kreisen oft. Ne? Gottes Gedanken über uns sind viel zorniger und viel, ja okay, das kann manchmal auch sein. Aber in dieser Stelle, im Alten Testament, wo er hineinspricht in das Elend des Volkes, in die Gefangenschaft des Volkes, sagt er, ich habe andere Gedanken als ihr. Ich habe Gedanken des Heils. Für euch. Ich habe gute Gedanken für euch. Amen. Ich habe gute Gedanken für euch, dass ihr das Ende bekommt, auf das ihr hofft. Ist das nicht interessant? Er sagt, dass ihr das Ende bekommt, auf das ihr hofft. Also im Prinzip, das, was ihr glaubt, soll Wirklichkeit werden. Das, was ihr glaubt, soll Wirklichkeit werden. Gott sagte dem Volk damals, als sie in Gefangenschaft kamen und sie überrannt wurden von einer Armee, das, wenn ihr das studiert geschichtlich, das ist unglaublich. Da kommt eine Armee aus dem Nichts und erobert Ägypten, eine Riesenstreitmacht und dann erobern sie auch noch Israel. Ja? Nacheinander ein Feldzug, weil Gott das angeordnet hat. Aber Gott sagte, 70 Jahre werdet ihr gefangen sein und nach 70 Jahren befreie ich euch. Ich habe euch nicht vergessen. Und Gott malte ein Bild. Wenn ihr das Alte Testament lest, gerade die Propheten, Jeremia, Daniel, wisst ihr, was diese Propheten da für ein Bild malen? Sie malen die Stadt Jerusalem in Glanz, geschmückt, mit Wasserbächen, die hindurchfließen, mit Gold, mit Schätzen, mit üppigen Weiden. Und wisst ihr, wie Israel da aussah, gerade Jerusalem? Bis auf die Grundmauern zerstört. Da war nichts. Nichts war da. Da waren Leichenberge in der Stadt. Das müsst ihr euch vorstellen, die Klagelieder beschreiben das. Da waren Leichenberge. Und dieser Prophet sagt zum Volk, ich habe ein Bild für euch. Jerusalem als prächtigste Stadt der Welt. Als die Stadt, die Gott erbauen wird. Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nicht, wenn ihr wiederkommt, aber am Ende. Wenn der Messias kommt, wird diese Stadt euer Zuhause sein. Und er wird euch befreien. Und er wird euch zurückführen nach Jerusalem. Und ihr werdet diese Stadt wieder aufbauen. Versteht ihr, was Gott da macht? Das ist keine Dogmatik. Das ist nicht einfach kopfmäßig Lehre, okay. Die Menschen konnten das gar nicht annehmen, weil sie hatten ein Bild vor Augen, wie dieser Prophetendiener von Elisa, er sieht die Armee. Er sieht die Aramäer. Und da ist kein Ausweg, die sind einfach viel zu viele. Und Gott sagte, ihr müsst eure Augen öffnen für das Bild, das ich habe. Für das Bild, das ich euch geben möchte. Und dieser Prophet Elisa betet und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht er die Realität, nämlich, dass Gott schon längst da ist mit seiner Armee. Das Interessante ist übrigens, dass in den folgenden Versen dann die Armee blind gemacht wird. Gott ist so, also das finde ich total interessant, ja auch literarisch. Gott macht immer solche Spielchen. Ja. So, ihn mache ich sehend, sie mache ich blind. Ja. Und das sind geistliche Bedeutungen. Vielleicht bist du blind in deinem Leben. Vielleicht kannst du gar nicht mehr über deine Zukunft denken, ohne dir Sorgen zu machen. Weil du kein Bild hast, das entstehen könnte aus dem Jetzt. Weil du keinen Weg siehst. Aber Gott sagt nicht immer einen Weg. Versteht ihr? Wir versuchen, einen Weg uns zu malen hieraus. Aber Gott sagt, ich habe ein Ziel, das ich euch aufmale. Und wie ihr dahin kommt, das ist meine Sache. Versteht ihr? Das Ziel malte Gott schon im Alten Testament. Den Weg schickte er im Neuen Testament. Sie warteten auf den Weg. Weil sie wussten das Ziel. Sie wussten, Gott wird sein Volk wiederherstellen. Gott wird sein Volk wieder sammeln. Gott wird einen Messias senden. Okay, das ist das Bild, das wir haben. Wir haben noch keinen Weg dahin. Wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll. 400 Jahre vor Jesus, kein einziger Prophet. Nicht einer. Stille, Funkstille. Bürgerkriege, Abschlachtungen. Die Römer kommen. Sie überfallen das Land. Das Volk Israel ist da. Die Juden. Sie haben nichts. Und plötzlich kommt der Messias und sagt, ich bin der Weg. Und plötzlich merken sie, jetzt. Die Menschen, die an das Bild geglaubt haben, und es gibt Menschen, die haben festgehalten. Der Hohepriester, der von Gott gesagt bekommen hat, du wirst nicht sterben, ehe du den Messias siehst. Und er hat daran festgehalten, er wusste nicht, wie das geschehen soll. Er hatte keine Ahnung, aber er hatte ein Bild vor Augen, dass er als alter Mann den Messias sehen darf. Und er sieht ihn. Warum machen wir uns immer Gedanken über den Weg? Das frage ich mich dann. Wenn ich selber, und ich beziehe mich voll in dieses Thema mit rein, weil das ist genau mein Thema auch. Wenn ich dran sitze und denke, Gott, wie? Dann sagt Gott manchmal nicht, wie? Sondern er sagt, wohin? Was ist das Ziel? Was ist das Bild, das er mir gibt? Was ist die Hoffnung und die Zuversicht, die ich habe? Manche von euch waren in der Stadthalle da vor kurzem, wo unsere Matches-Jugend den Gottesdienst gemacht hat. Und da habe ich auch über ein ähnliches Thema gepredigt, ja, über Potenzial. Und das ist auch in diesem Thema mit drin. Was für ein Potenzial siehst du aus dem, was gerade geschieht? Ich sage dir, alles in deinem Leben hat Potenzial. Deine schlimmste Krankheit, deine schrecklichste Phase deines Lebens hat das größte Potenzial. Das sage ich nicht, weil ich jemand bin, der sagt, ich will jetzt hier ein Coaching machen für positives Denken. Sondern weil die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist Gottes Aussage. Er sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Nicht müssen manche Dinge zum Guten dienen. Er sagt, es müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist der Superlativvers Gottes. Alle Dinge zum Besten. Das finde ich sehr ermutigend. Wenn ich das weiß, wenn ich dieses Bild vor Augen habe, Herr, die schlimmsten Dinge meines Lebens können in 2 Jahren mein größtes Zeugnis sein. Ist es nicht so? Komm schon, welche Geschichten mögen wir lieber? Die Menschen, die immer oben waren? Oder die Menschen, die unten waren und hochgekommen sind? Wir wissen es eigentlich. Wir wissen, was ein wirklich starkes Zeugnis ist. Wir wissen es aus dem Wort Gottes. Wir wissen es aus dem, was wir erleben. Wir wissen, die Menschen, die Gott von unten rauszieht, an denen verherrlicht er sich. Deswegen sagt Jesus, ich bin gekommen für die Schwachen. Weil an ihnen verherrlicht er sich. An denen, die immer oben sind, braucht er sich nicht verherrlichen. Weil die verherrlichen sich selber. Die Menschen, die er von unten rauszieht, nach oben, die sind sein Zeugnis. Das habe ich selber erlebt. Ich habe einen schweren Herzfehler. Immer gefragt als Kind, Gott, was bringt mir das? Was soll das? Er hat mich 3-mal vor dem Tod bewahrt als Baby. Warum? Hat das einen Sinn? Ja, es hat einen Sinn gemacht. Das sehe ich jetzt. Weil es meine Persönlichkeit geformt hat. Weil es mich demütig gemacht hat vor Gott. Weil es mir gezeigt hat, ein Außenseiter zu sein. Weil es mir geholfen hat, mit Außenseitern abzuhängen, mein ganzes Schulleben lang. Und weil es mir gezeigt hat, dass mein Leben in der Hand Gottes ist. Und das ist ein Zeugnis. Versteht ihr? Das ist ein Zeugnis. Ich könnte das Zeugnis erzählen im Sinne von, ich habe immer durchgehalten und ich war ein Kämpfer und ich habe es einfach geschafft. Das ist ein Zeugnis für mich. Oder aber, ich kann sagen, ich kam an den Tiefpunkt meines Lebens und da hat mich Gott rausgezogen. Und dieses Gebet spreche ich öfter zu Gott. Nicht, dass er mich klein tritt, sondern dass ich sage, Gott, wenn es nötig ist, dann demütige mich so weit, bis ich erkenne, dass du mich nach oben ziehen musst. Demütige mich so weit, dass ich wieder ein Bild von dir brauche, aber keinen Weg habe. Okay? Das ist ein interessantes Gebet, das Gott ernst nimmt. Also Vorsicht bei diesem Gebet. Die Frage auch nach Glaube, auch bei Imagination ist, was für ein Bild habe ich von Gott? Wir sprechen jetzt oft über Glaube im Sinne von Sieg im Leben, aber auch Glaube an Gott. Was für ein Bild habe ich von Gott? Das ist so wichtig. In all diesen Dingen. Sehe ich Gott nur als den Ernsten und Bösen, der mich anschaut und sich ständig ärgert über mich? Das wird dein Leben beeinflussen. Sehe ich Gott als den, der sagt, wir kommen alle in den Himmel und es ist mir völlig egal, was ihr macht? Das wird auch mein Leben beeinflussen. Oder nehme ich das Bild, das die Bibel mir von Gott zeigt und ich nehme es für mich, ich integriere es in mein Leben. Bei Imagination auf Glaube kommt es immer darauf an, das Bild in mein Leben zu integrieren. Weil oft unterscheiden sich ja unsere Bilder. Wir lesen in der Bibel sowas wie, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und meine Gedanken sind, der Dave, der immer versagt, wird nie wieder hochkommen. So. Und das ist ein Gegensatz. Die Frage ist, integriere ich das Bild Gottes in mein Leben oder nicht? Oder verharre ich auf meinem Bild? Auf meinen Erfahrungen. Liebe Leute, Erfahrung. Bitte. Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also bilden wir uns doch erstmal nichts ein auf unsere Erfahrung, okay? Erfahrung ist gut und wichtig. Aber Erfahrung, das ist vielleicht so ein kleiner Anecker auch, ne, auch an die Älteren. Erfahrung ist nicht äquivalent zu Weisheit. Es gibt Menschen, die machen viele Erfahrungen und sind nicht weise. Ich bin ja Lehrer, Ausgebildeter, und wir mussten auch den Begriff des Lernens uns auswendig lernen. Und Lernen, interessanterweise, das ist eher für die Schüler vielleicht, ne, oder für die Auszubildenden, Lernen ist leider kein passives Erlebnis. Ich lerne nichts, wenn ich einfach in der Schule dabei bin und währenddessen Handy spiele und hoffe, irgendwie geht das in meinen Hörkanal und das merkt sich mein Gehirn. Sondern Lernen bedeutet eine aktive Auseinandersetzung mit Erlebnissen im Bereich des Wollens, Fühlens und Denkens. Das ist Lernen. Eine aktive Auseinandersetzung. Deswegen war ich so unglaublich schlecht, Sachen auswendig zu lernen. Weil ich habe nicht verstanden, wie kann ich mich aktiv mit Englischvokabeln auseinandersetzen. Es gibt Leute, die können das super und die können das integrieren. Ich bin eher so jemand, ich muss das verstehen, dann weiß ich es auch auswendig. Oder ich verstehe es nicht, dann kann ich es aber auch nicht lernen. Und ich saß vor meinen Englischvokabeln und woher soll ich jetzt wissen, dass, keine Ahnung, ja, big groß heißt und small klein. Wie kann ich mir das merken? Das ist einfach Willkür für mich gewesen. Ja? Hat sich irgendjemand ausgedacht, dass es jetzt so heißt und ich soll mir das jetzt merken? Das fand ich voll gemein. Ja? Also, und ich habe deswegen Englisch nicht gut gekonnt in der Schule, weil ich habe mich nicht aktiv damit auseinandergesetzt. Ich hätte englische Bücher lesen müssen, wo ich einen Kontext bekomme. Ich hätte englische Musik hören müssen und aktiv überlegen müssen, was sagt der da eigentlich? Dann hätte ich es gelernt. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt spreche ich sehr gut Englisch und ich lese viele englische Bücher, weil ich das angefangen habe. Ich habe englische Bücher gelesen, ich höre englische Predigten, ich schaue englische Filme, jetzt kann ich Englisch. Weil ich einen Kontext bekommen habe. Aber ich muss mich aktiv damit auseinandersetzen, ich muss es aktiv in mein Leben integrieren, diese Dinge. Das ist Lernen. Das ist Lernen. Und wir alle sollen Lernende sein, das ist nämlich der Begriff des Jüngers. Jüngers heißt auf Griechisch eigentlich Lernender. Gott konfrontiert uns mit den Bildern seiner Gedanken, das ist halt der Punkt. Wir werden konfrontiert und haben die Frage, wie interpretiere ich jetzt mein Leben? Das ist jetzt der zweite Punkt. Das erste war Imagination, jetzt kommt Interpretation. Wie interpretiere ich meine Situation? Und Interpretation habe ich mal so beschrieben, das Sehen, was Gott im Jetzt nutzen kann. Also Imagination war, das zu sehen, was Gott aus dem Jetzt tun kann. Das ist so die Zukunftssicht, okay? Und Interpretation ist, mein Leben anzugucken und zu schauen, was davon könnte Gott denn nutzen. Egal wie. Da habe ich noch kein Bild. Sondern da schaue ich mein Leben an, aber überlege mir, was könnte davon Gott gebrauchen? Was könnte Gott benutzen? Glaube ist nicht realitätsfern. Das muss ich ganz klar sagen. Glaube bedeutet nicht Scheuklappen auf, so durchs Leben und ja, einfach Bibel lesen und die Realität ist nicht die Realität. Das ist nicht Glaube. Das ist keine Ahnung was, aber nicht Glaube. Das ist ja kein Überzeugtsein, das ist ein Weggucken. Das ist ein Wegschauen von allem, was mir nicht passt. Aber die Bibel beschreibt Glaubensmenschen als Leute, die das angeguckt haben. Abraham wird beschrieben, der war alt. Gott sagte ihm, du sollst einen Sohn haben. Und es steht geschrieben, Abraham sah seinen erstorbenen Leib an. Also der muss im Prinzip gesagt haben, Gott kommt und sagt, Abraham, du bist zwar schon alt, aber du wirst einen Sohn bekommen. Und erste Reaktion von Abraham ist die hier. Ich bin aber alt. Das geht nicht mehr, Gott. Und schau meine Frau an. Ich meine, es wird beschrieben in der Bibel, dass sie ihre weiblichen Eigenschaften verloren hatte. Ja, also die konnte einfach keine Kinder bekommen. Ja, das war Ende, Schluss. Und er hat das angeguckt. Aber obwohl er es angeguckt hat, hat er geglaubt. Das ist der Unterschied. Abraham hat nicht gesagt, okay, dann baue ich mir jetzt hier so einen Kasten, dass ich mich nicht mehr selbst angucken muss. Und ich glaube jetzt und ich schaue nie wieder in den Spiegel oder ins Wasser, ne? Ich schaue mich einfach nicht mehr selber an und das wirst du schon irgendwie machen. Nee, er sagte, Gott, okay, ich schaue mal an, was ich habe. Ich habe nichts. Also von mir aus kann das schon mal nicht funktionieren. Also muss es ein Wunder sein. Das musste er aber lernen, weil er hat es erst aufs eigene Kraft versucht. Der wusste nämlich, ich kann schon noch Kinder zeugen. Also zeugt er ein Kind mit seiner Magd. Bis Gott ihm sagt, das finde ich mega witzig, Gott kommt und sagt, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Abraham, ja, kein Problem. Gut, mache ich meinen Sohn, ne? Denkt sich, okay, super, Verheißung erfüllt. Gott kommt, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Oh, gut, dann war das wohl nicht der Sohn. Dann heißt es wohl was anderes. Das heißt wohl ein Sohn, den Gott mir schenkt, den ich mit meiner Frau zeuge. Und wie das gehen soll, keine Ahnung. Also Gott musst du ein Wunder tun. Und das nennt sich Interpretation. Gott sah, also Abraham sah seine Situation und erkannte aber in seiner Situation die Realität Gottes. Er erkannte, okay, ich muss das Bild, das Gott mir gegeben hat, integrieren in meine Situation. Und meine Situation ist real und sie ist da. Es ist nicht glaubensvoll zu sagen, und ich spreche aus, ich bin nicht arbeitslos. Halleluja! Das ist kein Glaube, das ist realitätsfern. Es gibt auch so Theologien, die sagen dann, ich spreche aus, ich bin nicht krank. Und dann bleiben sie krank. Und jeden Tag sagen sie, ich bin nicht krank. Doch, du bist krank. Aber Gott kann dich gesund machen. Das ist der Punkt. Wenn du von Gott verheißen bekommst, ich will dich gesund machen, dann sag, ich werde gesund. Ich werde gesund. Keine Ahnung wie, ich bin doch nicht gesund. Aber ich werde gesund, weil Gott sagte mir, ich werde gesund. Ganz einfach. Das ist Glaube. Nicht weggucken von der Realität. Das ist ja das, was uns vorgeworfen wird als Christen. Wir sind realitätsfern. Die Menschen waren nicht realitätsfern. Sie waren realitätsnah. Elisa sieht diese Armee, aber Elisa hatte einen Blick für die geistliche Realität. Er hat nicht gesagt, ach komm Dina, wir schauen einfach nicht mehr aus dem Fenster. Komm mal mit. Das ist nicht gut für dich. Die sind gar nicht da. Das hast du dir eingebildet. So ein Quatsch. Er sagte, schau hinaus mit den Augen Gottes. Und er schaut hinaus und er sieht die gesamte Realität. Da ist Gott unter uns. Amen. Da ist Gott unter uns. Gott ist hier. In deiner Situation. Er hat dich nicht vergessen. Er kennt dich. Es gibt einen Satz, der mir sehr geholfen hat. Gott kann nicht enttäuscht sein von uns, weil Enttäuschung beruht darauf, dass ich eine Erwartung habe. Und Gott wusste, was ich tue. Gott wusste jeden Mist, den ich tue, bevor ich geboren war. Das heißt, er kann nicht enttäuscht werden von uns. Er kann zornig werden, er kann traurig werden, aber er kann nicht enttäuscht werden. Weil Gott erliegt keiner Täuschung. Okay? Enttäuschung heißt, die Täuschung ist vorbei. Gott täuscht sich nicht über uns. Er weiß, wer wir sind. Gott wusste alles, was in meinem Leben passiert und trotzdem lebe ich. Trotzdem bin ich hier. Trotzdem stehe ich hier. Und trotzdem hat Gott mich nicht vergessen. Obwohl er weiß, was noch passieren wird, stehe ich noch. Obwohl er weiß, dass ich viele Fehler machen werde, stehe ich noch. Und das sagt mir, Gott will, dass ich stehe. Wenn Gott nicht wollen würde, dass ich lebe, wäre ich jetzt tot. In diesem Augenblick. Und das heißt, mit jedem Atemzug, den ich tue, weiß ich, Gott will, dass ich lebe. Er will, dass ich existiere. Und wenn ich weiß, dass er will, dass ich lebe, dann weiß ich, es gibt noch was zu tun. Ich darf noch hoffen. Ich darf noch glauben. Ich habe noch einen Plan. Wir müssen anfangen, die gleiche Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Und ich komme jetzt zum Ende der Predigt zurück auf den Anfangsvers aus Lukas 17. Warum sagt Jesus das mit diesem Baum? Er malt ein Bild. Zunächst einmal. Imagination. Stell dir vor, dieser Baum dort würde ausgepflanzt werden. Einfach durch deine Worte. Stell dir das vor. Das sagt Jesus hier. Imagination. Nimm dir ein Bild. Stell dir vor, du würdest zu dem Mauerbeerbaum sprechen, reiß dich aus und er würde dir gehorchen. Stell dir vor, du würdest Berge versetzen können. Stell dir das vor, sagt Jesus. Nimm ein Bild in deinen Kopf. Vielleicht geht es in deinem Leben nicht so darum, dass ein Mauerbeerbaum in deinem Weg ist. Vielleicht geht es in deinem Leben darum, dass Gedanken in deinem Weg sind. Vielleicht geht es darum, dass Versagen in deinem Leben ist. Vielleicht geht es darum, dass Angst in deinem Leben ist. Und Gott sagt, stell dir vor, du fängst einfach an zu glauben und plötzlich versorge ich dich. Finanziell. Stell dir vor, du fängst einfach an zu glauben und du bekommst einen neuen Job. Stell dir vor, einfach das Bild von Gott zu nehmen und plötzlich verändert sich deine Persönlichkeit von tief depressiv im Frieden Gottes. Stell es dir vor, was Gott tun kann in deinem Leben. Stell dir vor, und das ist für mich eines der schönsten Bilder, stell dir vor, wie jemand durch dich zum Glauben findet. Stell es dir vor, das habe ich heute erleben dürfen. 3 Leute aus meinem Hauskreis ließen sich taufen. Und da wurde ein Bild von Gott wahr für mich, das ich mir immer gewünscht habe. Gott, ich will Frucht bringen. Und plötzlich stehen 3 Menschen vorne, die ich begleiten durfte bis zu diesem Schritt. Ist das nicht cool? Wenn Bilder Gottes wahr werden? Aber er sagt davor noch etwas. Er sagt nicht nur, stell es dir vor, sondern er sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn ist nicht sehr groß. Es ist zwar sehr fruchtbar, aber es ist nicht sehr groß. Das heißt, er sagt, interpretiert das. Schaut euren eigenen Glauben an. Schaut euer Leben an. Und versagt nicht an dem, was da ist. Vielleicht ist da noch nicht viel. Vielleicht ist da noch nicht viel. Vielleicht siehst du sogar gar nichts. Schau das an und sag, Gott, du hast aus dem Nichts die ganze Welt geschaffen. Dann kannst du auch aus meinem Nichts etwas machen. Stimmt das? Glaubt ihr das? Gott konnte aus dem Nichts das ganze Universum schaffen durch ein Wort. Warum kann er nicht aus meinem Nichts etwas machen? Wir glauben, da muss irgendwas sein. Oh Gott, aber ich habe nichts. Sehr gut. Sehr gut, dann hast du nichts. Okay, dann schau dein Nichts an und sag, dann musst du Gott sprechen. Und daran glaube ich. Das möchte ich annehmen. Gott, du wirst sprechen, du wirst handeln. Und das, ihr Lieben, ist für mich und ich hoffe auch für euch eine große Hilfe, zu sagen, Gott, ich möchte mehr glauben. Das ist das, was Gott uns sagt. Überleg dir, was Gott zu deinem Leben sagt und zu dir. Und dann fang an, es in dein Leben zu integrieren. Und ich gehe nochmal auf die 4 tollen Schritte, weil die sind tatsächlich wahr. Wenn du sagst, ich möchte mehr glauben, dann tu Folgendes. Geh in die Gemeinschaft mit Gott und sag ihm, was dich bewegt. Okay? Sag ihm deine Bilder. Sag ihm, Gott, ich habe kein Bild. Aber dann mach Folgendes. Rede nicht die ganze Zeit, sondern höre. Und lass dir von Gott ein Bild geben für dein Leben. Okay, Gott spricht heute noch. Lass dir im Gebet von Gott ein Bild geben. Das braucht manchmal Zeit. Vielleicht nicht unbedingt ein Gebet 5 Minuten vorm Schlafen gehen. Vielleicht nimmst du dir einfach mal Zeit, die dir kostbar ist. Und du sagst, Gott, gib mir irgendwas. Gib mir ein Ziel. Gib mir ein Bild. Gib mir irgendwas, woran ich mich wieder festhalten kann. Das zweite ist, geh in Gottes Wort. Schau dir an, was Gott über sich sagt und integriere das in dein Leben. Tue das, was die Bibel sagt, was du tun sollst. Denn aus dem Gehorsam folgt der Segen. Nicht nur aus dem Glauben. Aus dem Gehorsam kommen die Ergebnisse. Tue das, was in der Bibel steht. Hab Gemeinschaft mit Gläubigen und lass dich ermutigen. Wir sollen einander die Last tragen. Und es gibt Entmutigte unter uns, es gibt Ermutigte unter uns. Klammer dich an jemanden, der ermutigt ist, wenn du entmutigt bist. Okay? Such dich jemanden, der gerade gesegnet ist, damit der Segen ein Teil in deinem Leben werden kann. Das ist so wichtig. Es gibt so Christengruppen, die treffen sich dann, wenn alle schlecht drauf sind. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Ja? Wenn sich nur Leute treffen, die alle dieselben negativen Gedanken haben, weil das ist eine Abwärtsspirale. Ja, no, das, ja, mir geht's noch schlechter als dir. Nein, mir geht's noch schlechter als dir. Ja, kommt schon, so sind wir. Wir wollen uns übertrumpfen mit dem, wie schlecht es uns geht. Geh zu jemandem, dem es gut geht und sag, kannst du mir helfen? Hilf mir. Okay? Habt Gemeinschaft untereinander. Und das sind große Dinge, die wirklich etwas helfen. Die wirklich etwas bewirken können in deinem Leben. Amen.